Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Wenn ihr bei der letzten Episode schon dabei wart, wisst ihr, dass wir vor einigen Jahren einen Urlaub in Marokko verbracht haben. Und in der letzten Episode haben wir schon einiges darüber berichtet, was wir zu viert mit damals noch kleinen Kindern in Marrakesch erlebt haben. Heute geht's weiter und wir wollen euch darüber berichten, was wir alles unternommen haben und wo wir überall waren. Wir haben nämlich eine Rundreise gemacht durch Marokko mit einem Auto, mit einem älteren Mietwagen Modell Dacia Logan, der da aber ganz gut hingepasst hat und uns auch gute Dienste erwiesen hat. Und mit dem sind wir über das Atlasgebirge gefahren, waren in Ait Ben Haddou, in Ouassassate, in Sagora, haben auch einen Abstecher in die Sahara gemacht, sind dann auch noch an den Atlantik gefahren, haben ein paar Strandtage verbracht mit Aufenthalten in Agadir, Tagazout und Essaouira. Ja, und was es da zu sehen und zu tun gibt mit der Familie, darüber wollen wir euch heute berichten.
Und wenn ihr euch für eine Rundreise durch Marokko interessiert, dann hört auf jeden Fall weiter, denn wir berichten über unsere Route, wo wir übernachtet haben, was das Ganze gekostet hat, was wir gegessen haben, Tipps zum Verkehr, ganz wichtig, und ja, viele kleine Anekdoten. Viel Spaß dabei.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Werbung.
Auf unseren Reisen kriegen unsere Jungs immer ein kleines Reisebudget, also wie so eine Art Urlaubstaschengeld, von dem sie sich unterwegs was kaufen können. Da waren schon lustige Sachen dabei, also zum Beispiel in jedem Sommerurlaub ein Keschernetz, ansonsten Bälle, Ritterschwerter oder auch mal ein Römerhelm.
Damit die beiden lernen, mit ihrem Geld vernünftig umzugehen, nutzen wir MyMoney, die Supporter dieser Episode sind.
MyMoney ist eine Taschengeld-App mit Visa-Karte für Kinder und Jugendliche. Die Idee dahinter ist wirklich genial. Heutzutage läuft ja vieles digital ab und Kinder und Jugendliche wachsen ja auch eher mit Geld in digitaler Form auf. Und da ist es natürlich wichtig, ihnen einen einfachen Überblick über ihr digitales Geld zu geben und ihnen den Wert des Geldes zu vermitteln.
Und genau da kommt MyMoney ins Spiel. Für unsere Jungs haben wir eine MyMoney Visa-Karte bestellt, die es für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren gibt. Mit der Karte können sie dann überall bezahlen, sogar auch online oder im Ausland. Sie kann mit allen Arten von Zahlungskarten aufgeladen werden. Und das Gute ist, dass nur das Geld ausgegeben werden kann, das sich auch auf der Karte befindet. Sonst gäbe es nämlich hinterher bei uns, wenn die Jungs auf Shoppingtour gehen, ein böses Erwachen.
Wir Eltern haben für unsere Jungs die App auf unseren Handys installiert und von hier aus haben wir einen vollständigen Überblick darüber, wie die Karten verwendet werden. Also wir können auch sich wiederholende Transaktionen einrichten, wie zum Beispiel das wöchentliche Taschengeld. Dazu gibt es übrigens auch Empfehlungen, was da so ein guter Betrag wäre, zum Beispiel 8 Euro, wenn man in der 8. Klasse ist. Und das heißt, wir müssen nicht mehr ständig jeden Sonntag in unserem Portemonnaie nach Kleingeld kramen. Wir können auch eine wöchentliche Verbrauchsgrenze festlegen, die Karte sperren, Benachrichtigungen erhalten, wenn die Jungs was kaufen. Und wir können ihnen auch mal schnell Geld überweisen, wenn sie zum Beispiel im Kino stehen und das Geld nicht mehr für Popcorn reicht, dann können wir das in Sekundenschnelle über die App erledigen. Das Geld ist dann sofort auf der Karte verfügbar.
Wir können aber auch Aufgaben für die Kinder erstellen. Zum Beispiel gibt es kleine Belohnungen, wenn sie Jobs im Haushalt wie Staubsaugen oder Einkaufen übernehmen. Wie hoch diese Belohnungen ausfallen, können wir natürlich selber bestimmen. Und die Kinder erhalten in ihrer Version der App einen einfachen Überblick über ihr Geld. So können sie auch selber sehen, was sie verbraucht haben, sehen die Aufgaben oder können sogar Sparpläne erstellen.
Also eine echt clevere Lösung, mit der unsere Kinder den Umgang mit Geld lernen können. Und wir als Familie kommen darüber gut zum Thema Finanzen und Finanzplanung ins Gespräch. MyMoney gibt den Kindern die Freiheit und die Verantwortung, mit ihrem eigenen Geld vernünftig umzugehen. Und das Ganze macht auch noch Spaß, weil die App schön und übersichtlich gestaltet ist. Also eine klare Empfehlung von uns.
Die App findet ihr im Apple App Store und bei Google Play. Und wenn ihr noch mehr über MyMoney erfahren wollt, dann schaut doch mal auf der Webseite vorbei, www.mymoney.com. Geschrieben MyMoney. Den Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Episode. Tatsächlich ist unsere Marokko-Reise bereits in der Türkei gestartet, ein paar Monate vorher. Und dort waren wir an der lykischen Küste, wo wir damals gerne mal so die Zeit verbracht haben und Urlaub gemacht haben. An so kleinen, schönen Orten. Und da haben wir eines Tages in einer schönen Bucht Wolfgang Niedecken von der Kölner Band Bab kennengelernt, getroffen. Und wie es dann so ist, Kölsche unter sich, man kommt ins Gespräch, man erzählt ein bisschen, was so der schöne, liebe, lange Tag so macht, man tauscht sich über den FC aus und kommt irgendwann auf das Thema Reisen. Und wenn man alte Bab-Lieder hört oder auch neuere, dann merkt man, Wolfgang Niedecken ist ein großer Marokko-Fan. Und das kam dann auch so rüber. Er hat uns dann so ein bisschen berichtet von seinen Aufenthalten, hat uns dann irgendwann mal ja so seine ganzen Geschichten erzählt und wir hatten ein großes Interesse daran und er hat uns da richtig heiß gemacht und hat uns dann am Ende quasi so eine kleine Rundreise zusammengestellt, hat das alles auf so eine Karte gezeichnet, was er uns empfehlen würde. Und tatsächlich haben wir das dann wenige Monate später in die Tat umgesetzt und sind wirklich nach Marokko aufgebrochen. Wir sind gestartet in Marrakesch, darüber haben wir ja bereits berichtet, und haben dann nach 2 Tagen Aufenthalt unseren Dacia Logan, den Mietwagen, geschnappt, haben uns ins Auto gesetzt und sind über den Hohen Atlas aufgebrochen in eine tolle Rundreise durch Marokko.
Ja, und das war ein ziemliches Abenteuer. Uns war schon klar, dass das wahrscheinlich die längste und vielleicht auch schwierigste Etappe unserer Reise werden würde, mit ungefähr 300 Kilometern. Haben allerdings so ein bisschen auf die Schätzungen von Einheimischen, auch unseres Reiseführers, vertraut. So, ja, das soll so 3 bis 4 Stunden dauern. Haben wir uns schon gedacht, ganz schön schnell für 300 Kilometern Bergpässe. Und es hat dann auch ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, wir waren den ganzen Tag unterwegs mit einer kleinen Rast, wo wir was zu Mittag gegessen haben. Also plant auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Zeit ein, als optimistische Schätzungen naheliegen.
Genau, unser erstes Ziel war nämlich Agdish. Einmal über das Atlasgebirge, da sind wir die N9 in Richtung Atlasgebirge gefahren. Das hat sich schon von weitem ja vor uns aufgebaut und irgendwann ging es dann halt ja kurvig ins Gebirge rein. Die Straße war eigentlich immer ganz gut ausgebaut und ließ sich angenehm fahren. Und ja, es wurde halt immer kurviger, je höher wir kamen. Und die Strecke ist wirklich reizvoll und abwechslungsreich, ne? Und es gab halt immer wieder tolle
Blicke. Und ändert
Blicke.
Sich auch ständig, ja, ja. Ne?
So zurück auf Marrakesch, dann in so kleine Täler, die teilweise richtig grün waren, ne? Dann ja immer wieder neue Felsformationen, mal sehr karg, mal wieder sehr bewachsen.
Und auch in allen Farben, genau. Ne? Also je nachdem, wie das Licht auch gerade ist, in Rot, in Grün, in Schwarz, in Braun, das ist wirklich, also man kann da einfach nur rausgucken und staunen die ganze Zeit.
Ja, und es gibt am Straßenrand oftmals so Straßenhändler, die haben so Stände aufgebaut und da kann man so Mineralien und Fossilien kaufen. Und das fanden natürlich unsere Jungs ganz gut. Also Matto hat geschlafen, Milan fand das ganz spannend. Und natürlich sind wir da mal angehalten und haben mal geguckt. Da war so ein älterer Mann, der hat uns dann ganz geduldig so seine ganze Aussage gezeigt. Da gibt es so diese Drusen, diese bunten Kristalle. Und ja, der Milan hat sich dann halt für einen kleinen weißen Bergkristall sehr interessiert. Den haben wir ihm dann gekauft. Und ich glaube, der liegt heute noch bei ihm im Zimmer. Ne?
Ja, stimmt, der müsste hier noch irgendwo sein.
Mineralien und er war ganz fasziniert, hat dann die ganze Fahrt über diesen kleinen weißen Bergkristall angeguckt, ne?
Genau, für Matto hat er auch noch irgendwie so einen grünen ausgewählt, ja. Und hat noch einen dazu geschenkt bekommen oder so ähnlich. Und diese Stände, die sind einfach toll, ne? Da steht da so ein uralter Mensch oder vielleicht ist er gar nicht so uralt, sondern sieht nur so aus, sonnengegerbt mitten in dieser Landschaft und verkauft diese Kristalle. Also so kann man die Kinder auch ein bisschen motivieren, da stundenlang über das Atlasgebirge zu fahren. Und wir hatten auch diesmal ein paar mehr CDs für das Bordprogramm mit. Andi hat ja eben schon berichtet, dass wir kurz zuvor in der Türkei waren, ein paar Monate vorher, und da eine Rundreise gemacht haben. Und das war echt der Super-GAU. Da hatten wir nämlich unsere CD-Sammlung. Es war ja noch, ist ja schon ein paar Jahre her, hatten wir vergessen. Und hatten nur eine einzige dabei und das war Was ist was, Polizei. Das war Horror. Also die haben wir dann irgendwie 3 Wochen lang.
Konnten wir auswendig.
Wir konnten die mitsprechen. Milan hat das nicht gestört. Er wollte sie immer und immer wieder hören. Und da waren wir jetzt auf jeden Fall auf unserer Marokko-Reise etwas besser ausgestattet.
Genau. Auf dem Weg über den Hohen Atlas haben wir Rast gemacht in einem kleinen Restaurant ganz in der Nähe des höchsten Passes, dem Tizin Tika, auf 2260 Metern. Und das gab einen ganz guten Vorgeschmack auf das, was uns kulinarisch in den nächsten Wochen erwarten sollte.
Ja.
Denn in diesem Restaurant gab es 2 Gerichte zur Auswahl. Einmal Tagine oder Couscous.
Das war auch nicht nur in diesem Restaurant so, sondern das, würde ich sagen, sind so die 2 Hauptnationalgerichte Marokkos. Die sind auch beide sehr lecker. Nur wenn man sie 2 Wochen lang gegessen hat, dann hat man danach doch mal Lust auf so einen Pasta-Teller oder sowas.
Ja, irgendwas anderes, so ein Salat. Irgendwas anderes oder so,
jedenfalls. Wobei Salat gab es schon auch öfter mal dabei.
Aber Tagine war auch immer so in diesen braunen Tongefäßen, so sowas Überbackenes aus dem Ofen. Da waren oftmals so Hühnchenschenkel, Reis, Gemüse dabei. Das haben wir dann gegessen. Die Jungs haben sich oftmals einen Berber-Omelett bestellt. Das war eigentlich ideal für kleinere Kinder. Ne? Das war so ein Omelett mit Gemüse und so. Das fanden die ganz gut. Und das war irgendwie sehr schön. Ne? Und weißt du noch, wir wurden während des Essens von einer älteren Japanerin auf Englisch angesprochen. Ja. Ne? Und die hatte sich gewundert, dass du als Marokkanerin ja gar nicht verschleiert warst.
Ja.
War sie ganz mal
überrascht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir ihr das erklärt haben.
Du hast ihr gesagt, wir haben ihr gesagt, dass du keine Marokkanerin bist. Ja. Das hat sie komplett überrascht und sie war völlig.
Also ihr seht schon, bei Japanern gingen wir schon am dritten Tag als Einheimische durch.
Die war also total verwirrt und fassungslos und winkte dann noch freundlich unseren blonden Jungs zu und verabschiedete sich wieder. Und wir standen danach da, wieder eine interessante Geschichte.
Sie ist gar keine Marokkanerin.
Naja, jedenfalls auf der anderen Seite des Tizintika, des Passes, ging es dann halt wieder abwärts. Und dann haben wir uns mittlerweile in der Region Sous-Massa-Dra befunden und sind halt in Richtung Ouassassate aufgefahren. Und ja, nach ungefähr 80 Kilometern kamen wir in den Ort Agdesh. Ich glaube, so spricht man das aus.
Ja, du sagst das sehr professionell.
Ich habe das damals schon geübt, weil es war irgendwie das geschrieben, das A-G-D-Z, also Agdesh. Und also viele Einheimische und auch die Reiseführer wollten uns weismachen, dass es halt irgendwie relativ schnell ging. Und wir haben tatsächlich relativ lange gebraucht. Man muss ja auch bedenken, diese kurvigen Straßen, da gibt es auch ein Tempolimit, 60 km/h. Und daran sollte man sich auch halten. Kleiner Tipp von uns, auch wenn wir später dann noch unsere anderen Erfahrungen gemacht haben. Weil es gibt immer wieder Polizeikontrollen und mit denen möchtest du ja nicht aneinander geraten. Also von daher haltet euch dran und dann dauert das halt
viel
eben.
Schneller kann man da, glaube ich, eh nicht fahren, oder? Also das war ja schon recht bergig und
Ja, und dann sind wir in Agdesh angekommen. Da wollten wir mal eine außergewöhnliche Unterkunft testen. Mhm. Agdesh ist so am Rand eines Tals und dahinter gibt es wie so eine Oase. Ne? Da gibt es so einen kleinen Flusslauf mit Palmen und genau in dieser Umgebung gab es unsere Unterkunft und dort wollten wir in einer Berberhütte übernachten.
Und ich würde schon sagen, das war wirklich eine der außergewöhnlichsten Unterkünfte, in der wir je übernachtet haben. Wir haben ja schon wirklich viele Übernachtungen in außergewöhnlichen Orten gehabt und das war aber wirklich was, sowas haben wir noch nie erlebt vorher und das war wirklich einmalig, diese die karge Landschaft und dann hast du plötzlich gehst du durch so ein Tor und da ist so eine riesige grüne Oase, die über und über mit Pflanzen und Blumen bewachsen ist und dazwischen ganz versteckt stehen so kleine, wie so Lehmhütten waren das, ganz klein. Und dann kommst du da rein, hast so relativ einfach 3 oder 4 Betten da stehen, ein kleines Tischchen und das war's. Ja, das war unsere Unterkunft.
Mit einem Berberteppich.
Es gab außergewöhnlich keine Tür. Und sehr gemütlich. Stimmt, es gab keine Tür.
Auch so einen Vorhang davor und das war's dann.
Ja.
Aber erstmal haben wir frischen Minztee bekommen. Mhm. Dann saßen wir da auf so einem kleinen Tischchen, so ein Stühlchen in dieser Oase, haben den Minztee getrunken. Dann haben wir abends was gegessen. Dreimal dürft ihr raten, was. Es gab nämlich Tagine.
Und Couscous.
Ja, sehr lecker auch. Da sind wir nochmal so ein bisschen spazieren gegangen durch diese ganze Anlage. Da sind dann natürlich so Felder. Da gab es noch so eine verfallene Kasper. Kasper sind so alte, wie so festungsartige Burgen, Wohnhäuser, Gebilde, alles in einem, die so sehr imposant aussehen. Also in so einem Lehmrot war so eine ältere, zerfallene. Die haben wir uns mal so ein bisschen von außen angeschaut und sind dann weitergegangen und haben dann halt die Nacht in dieser Berberhütte verbracht und die war prägend für mich.
Nicht nur für dich, für uns alle. Denn irgendwann wachten wir auf und hörten so ein Rascheln und hatten, glaube ich, alle denselben Gedanken. Ich glaube, die Jungs haben es gar nicht so richtig mitbekommen, jedenfalls wir beide. So, scheiße, eine Ratte. Jetzt ist hier eine Ratte drin.
Weil es war, neben meinem Bett war so ein kleines, also eine kleine Öffnung. Und da ging es nach draußen. Das war
ein
vielleicht
Fenster.
Es war so auf Bodenhöhe, ganz tief, so ein kleines Loch. Und da war von außen war ein Vorhang davor. Es war so vielleicht so 20 mal 20 Zentimeter groß.
Ja, ich würde das als Fenster bezeichnen.
Ja, aber es war
nur halt ohne Scheibe.
Es war wie so eine Katzenklappe. Vielleicht war es das tatsächlich.
Vielleicht war es eine Katzenklappe,
Aber jedenfalls sah ich plötzlich so fälliges Zeugs da so rumwuseln. Und ich dachte, oh, scheiße. guck nicht jeden Deck über den Kopf, ich habe jetzt keinen Bock, dass hier Ratten reinkommen. Ne? Und also ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil mich diese Ratten wahnsinnig gemacht haben.
Ja, und am nächsten Tag haben wir dann aber festgestellt, dass es gar keine Ratten waren. Oder haben wir es noch in der Nacht gemerkt?
Nein,
ich weiß es gar
dunkel.
Nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns die ganze Nacht gruselt. Und am nächsten Tag haben wir eine total niedliche Katzenfamilie mit ungefähr 5 Katzenjungen vor unserer Hütte entdeckt und haben dann auch irgendwann kapiert, so ach so, das waren diese kleinen süßen Kätzchen, die uns heute Nacht besucht haben.
Ja, und das macht aber einen Riesenunterschied, ja, wenn du schlafen willst und du denkst, da ist eine Ratte neben dir oder da ist ein kleines süßes Kätzchen-Baby. Ne? Also das war auf jeden
Fall
schon...
Also die zweite Nacht war auf jeden Fall besser.
Ja, genau. Ja, und dann am nächsten Tag sind wir weitergefahren, war es noch unterwegs.
Warte, ich wollte noch mal ganz kurz dazu erzählen, weil es da ja nicht nur diese Hütten gab, sondern da gab es auch noch so andere Hütten, die man gemeinsam nutzen konnte. Und das war auch für uns zum Rumhängen. Wir haben da ja nicht so viel unternommen, sondern hingen meistens in der Oase rum. Da gab es zum Beispiel eine Hütte, wo so Musikinstrumente waren, wo man so trommeln konnte und irgendwie so eine Art Xylophon war da. Also man konnte sich da wirklich so den ganzen Tag aufhalten. Da waren so kleine, wie so Wasserläufe und Brunnen, wo man sich mal irgendwie die Hände kühlen konnte und so. Also diese ganze Anlage war sehr, sehr außergewöhnlich. Also es war so ein ganz besonderer Ort, fand ich.
Und dieser eine Mitarbeiter, der kam doch dann ganz freudestrahlend an, hat den Jungs eine Bongo-Trommel gebracht. Meinte, hier Jungs, ihr könnt spielen. Und ich dachte nur, oh, weißt du, was du tust? Weil wenn du jetzt so 2 kleinen Jungs eine Bongo-Trommel gibst, ich weiß nicht, ob es hier noch andere Gäste gibt, aber dann wird
irgendwie
hier,
war da aber niemand.
Gibt's eine Dauerbeschallung. Aber fanden die völlig in Ordnung. Die Jungs haben getrommelt und hatten total Spaß.
Die waren da echt glücklich.
Und es war halt auch wenig los da. Also von daher war es dann auch in Ordnung. Dachten wir auch, ja gut, wenn er das halt dann auch hergibt, dann ist das in Ordnung.
Dürfen wir auch trommeln.
Und die Jungs durften dann auch ein bisschen planschen. Es war halt auch da sehr warm und es gab auch da wieder so eine Konstruktion, da wusstest du nicht genau, ist das jetzt ein Brunnen oder ist das ein Pool oder beides. Jedenfalls durften die Jungs da so ein bisschen planschen, das war auch wieder ganz nett. Ne? Die Marokkaner sind da sehr kinderfreundlich und sehr entspannt und das macht das Ganze natürlich dann doppelt angenehm.
Und wenn man freundlich fragt, also ne, das war manchmal einfach nicht so eindeutig. Und in dieser Oase, ne, die hatte so ein Riesentor. Das fand ich auch gut mit kleineren Kindern, dass sie einfach nicht verloren gehen können. Ne? Da kann kein Kind rauslaufen, da gibt's keine Autos, die da langfahren. Du hast da echt so deine Ruhe und kannst da einfach den Tag so rumhängen. Das war echt schön da.
Ja, und als wir dann am nächsten Morgen halt dann eben ins Auto gestiegen sind, weitergefahren sind, dann sind wir an einer Kasper vorbeigekommen, die deutlich besser erhalten war, weißt du noch? Da haben wir mal angehalten, haben einfach mal geguckt. Also, wie gesagt, das ist so eine imposante Lehmburg. Und da kam dann direkt so ein findiger Marokkaner an und bot uns an, ja, uns einmal durch diese Kasper zu führen. Mhm. Das hat dann, ich glaube, 5 Euro gekostet umgerechnet. Oder waren es 10, ich weiß nicht. Aber jedenfalls hat er sich Zeit genommen und hat uns dann einmal durch diese Kasper geführt, hat uns dann auch gezeigt, da lebten tatsächlich auch in Teilen Ziegen drin. Ne? Die waren so ein Ziegengehege. Ja. Da hat er uns so ein bisschen über die Geschichte erzählt, wie die Menschen damals da gewohnt haben. Die war halt leerstehend. Und es war tatsächlich ganz interessant. Und der Junge, der stand da halt und hat halt eben auf Touristen gewartet und hat sich da so ein bisschen was verdient. Das war völlig in Ordnung, war jetzt auch irgendwie nicht so nepp, sondern das war informativ und war tatsächlich sehr schön. Ja, und dann sind wir weitergefahren Richtung Ouassassate, sind aber kurz vorher links abgebogen. Und wenn ich heute gefragt werde, nenn mir doch mal so einen magischen Ort, den ihr so auf euren Reisen begegnet seid oder besucht habt, dann fällt mir immer dieser eine Ort ein, Ait Ben Haddou. Ja. Das ist so ein Felsen-Lehmort, eine riesige Kasper an einem Hang und das ist so eine arabische Märchenkulisse, die man sich halt besser nicht vorstellen kann. Es ist Weltkulturerbe und es ist auch ein Hollywood-Hotspot quasi, weil da unheimlich viele Filme gedreht worden sind. Und das ist ein Ort, der ist einfach einmalig und einmalig schön.
Ja, vor allem die Atmosphäre. Also wir haben nicht in dem Ort selbst übernachtet. Damals hatte der Ort auch noch gar keine Elektrizität. Das sollte dann irgendwie erst ein Jahr später kommen. Und wir waren auf der anderen Seite des Flusslaufs. Und da war so ein ganz einfaches Hotel, was aber eine ganz tolle Dachterrasse hatte. Und von dieser Dachterrasse aus blickte man eben auf Ait Ben Haddou, auf diese alte Kasper. Und die so in rötlichem Licht, rötlichem Gestein da liegt und davor dieser Flusslauf in dieser Wüstenlandschaft. Und wir haben immer überlegt, was noch eindrucksvoller ist der Morgen, wo es so ganz still ist, so eine besonders magische Atmosphäre hat. Oder der Abend, wenn die da so ganz ruhig und friedlich liegt. Man kann es gar nicht sagen. Also es ist irgendwie, ja, zu jeder Tageszeit total schön und wirklich, ja, magisch.
Abgestiegen sind wir in dem Hotel für Bille d'Or. Das war so eine kleine familiäre Pension. Da lebte der Besitzer mit seiner ganzen Familie. Wir hatten so auch, das war auch so ein lehmartiges Gebäude, ne? Da hatten wir so ein Familienzimmer. Und ja, von da aus konnte man durch den Ort so runtergehen an den Fluss und dann rübergehen. Es gab damals auch noch keine Brücke, sondern man ist so von Stein zu Stein gegangen, ja, um dann auf die andere Seite zu kommen. Und da befand sich Eid Ben Haddu. Und ich muss mich mal korrigieren, das ist eine Xar. Man muss da immer differenzieren zwischen Kasbah und Xar. Und Xar ist eine befestigte Berbersiedlung mit verschiedenen Wohnburgen. Ne? Dazwischen sind so kleine Gassen, Lehmhäuser, Stallungen. Und es ist total spannend, da durchzugehen. Es ist wie so ein Freilichtmuseum. Aber wir sind erstmal gar nicht rübergekommen, weißt du noch? Wir mussten erstmal am Fluss bleiben, weil es gab da ein wichtiges Projekt umzusetzen.
Inselito.
Ja, Inselito.
Genau, unsere Jungs hatten sich als Ziel gesetzt, in diesem kleinen Flusslauf eine Insel zu bauen, die sie Inselito nannten. Und wir haben erst hinterher gedacht, so, oh, wer weiß, was da bei 40 Grad in so einem Flüsschen alles an Keimen, Bakterien und so weiter rumschwimmt. Haben wir uns irgendwie damals nicht so viele Gedanken gemacht und haben die Jungs da spielen lassen, haben den Blick auf Eid Ben Haddu genossen. Und ja, das hat dann erstmal ein paar Stündchen gedauert, bis wir überhaupt auf die andere Seite kamen.
Ja, und wir sind eigentlich ja auf eigene Faust durch diesen Ort geschlendert. Mhm. Auch da gibt es halt so Guides, die kannst du halt am Ortseingang ja engagieren, aber wir haben es gar nicht gebraucht. Ne? Mhm. Wir sind einmal auch in so eine Kasbah innerhalb des Ortes gegangen, weißt du, da sind wir auf so einen Turm gestiegen, da stand unten, war noch so ein Pferdestall, ne? Und dann konnte man von oben nochmal gucken und ansonsten ja sind wir einfach da durchmarschiert und haben uns ja diesen Ort angeschaut, ganz eindrucksvoll. Und aber eigentlich muss ich sagen, ist ja viel spannender, den Ort von der anderen Seite anzuschauen, weil wenn du selber im Ort
Blick
bist,
war
siehst du ja gar
so
nicht
toll.
Mehr.
Ja, also wenn ihr in Marokko seid, fahrt unbedingt nach Eid Ben Haddu.
Ja, es ist aber auch nicht so der Geheimtipp, nicht wirklich, obwohl dieser Ort nach wie vor magisch ist und er hat da auch nichts an seiner Magie verloren, auch wenn so der ein oder andere Filmemacher dort aktiv war. Dort wurde zum Beispiel Gladiator gedreht oder Die Mumie. Der James-Bond-Film Der Hauch des Todes oder Game of Thrones. Also da sind schon einige abgestiegen und haben diesen wunderschönen Ort als Kulisse benutzt. Zu Recht, muss man sagen.
Und trotzdem war es irgendwie nicht überlaufen, als wir da waren, ne? Also war zu der Zeit überhaupt nicht viel los.
Nee. Ich habe aber auf Fotos gesehen, dass die mittlerweile auch eine Brücke über den Fluss gebaut haben. Also man muss nicht mehr über Steinchen gehen und auf Inselito springen, sondern man kann mittlerweile auch über eine Brücke dahin gehen. Mhm. Ich fand aber diesen Zugang über diese Steine eigentlich viel cooler.
Vielleicht kann man ja heutzutage immer noch über die Steine laufen.
Natürlich, alternativ
bestimmt.
Auf jeden
und vielleicht
Fall.
Vielleicht ist Inselito auch noch da. Guckt mal nach und gebt uns Bescheid.
Aber schon seit vielen Jahrzehnten zieht diese Gegend um Ouarzazate die großen Filmemacher an.
Ja, die ist ja auch einfach besonders.
Weil es da einfach ja so eine super tolle, authentische Kulisse gibt für alle möglichen orientalischen Filme, Sandalenfilme, Wüstenfilme. Und deswegen wurden da auch so einige ja Klassiker gedreht. Und da gibt es dann halt auch ja dieses kleine Hollywood in Ouarzazate, die Atlas Filmstudios, und die kann man besichtigen. Mhm. Und das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen.
Ja, und das ist vor allem auch mit Kindern echt lustig, da mal hinzugehen. Und da haben wir doch so lustige Fotos, wie der Milan irgendwie so einen vermeintlichen Felsen über seine Schultern hochhebt, was natürlich total leicht ist in Wirklichkeit. Und man kann diese Kulissen besuchen und da eintauchen. Das ist, kann man so ein paar ganz lustige Stunden verbringen.
Ja,
vor allem als Filmfan.
Genau, weil es ist ja eigentlich auch, wie gesagt, die perfekte Kulisse. Ne? Es gibt ein bestes Wetter, beste Lichtverhältnisse, es gibt günstige Produktionsbedingungen und Zugriff auf hunderte Komparsen. Weil solche Filme, da brauchst du ja oftmals so diese monumentalen Filme, da brauchst du ja immer so ganze Heerscharen an Komparsen. Und ich glaube, da hat jeder Bewohner von Ouarzazate war mal in irgendeinem Film und hat da mitgespielt. Und dort wurden halt eben, wie ich eben erwähnt habe, Gladiator gedreht, aber auch Black Hawk Down, Babel, Asterix und Obelix. Ne? Ja. Also da wurden schon einige berühmte Klassiker gedreht. Und ja, ach, das ist schon irgendwie ganz urig. Und
ist ganz witzig, da hinzugehen. Und ich weiß gar gar nicht mehr, ob man das auch auf eigene Faust besichtigen kann. Wir haben so eine Führung gemacht, die war aber kindgerecht und dauerte auch nicht lang, irgendwie höchstens eine Stunde oder sogar noch weniger. Und da gehst du da einmal durch, das war auf Englisch, also war ganz interessant, dass du da mal so verschiedene Filmkulissen erleben kannst.
Es hat 45 Minuten gedauert, hat jetzt nicht viel Geld gekostet, war also tatsächlich günstig. Und man hat aber auch so gemerkt, also diese Filmkulissen wurden mit einfachsten Mitteln gebaut. Ja. Und wir sind dann, ne, wegen Asterix und Obelix, waren wir plötzlich im alten Ägypten, in so einem riesigen ägyptischen Tempel mit diesen Figuren und so. Ne? Mhm. Und aber alles war halt eben konsequent aus Holz, Leichtmaterialien, Styropor gebaut. Und der Zahn der Zeit hat da schon so dran genagt. Aber es war trotzdem irgendwie so ein bisschen trashig, aber irgendwie auch ganz cool und hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Ne?
Ja.
Unsere Station war in Ait Ben Haddu, dann haben wir Ouarzazate besucht und sind dann einen Tag über nach Sagora gefahren. Und von Sagora, da haben wir Mittag gegessen und sind dann weiter nach Mhamid gefahren. Das ist sozusagen der letzte Ort. Das ist wie so eine Straße, die so in die Sahara führt. Und da ist dann wirklich auch finito. Wir hatten kurz mal überlegt, dort zu übernachten in der Wüste, in der Sahara. Da gibt es so Anbieter, mit denen kannst du es halt machen. Es gab aber damals irgendeinen Konflikt da in der Gegend und da haben wir uns dann irgendwie nicht so wohl gefühlt, im Grenzgebiet da nachts mit dem Zelt zu übernachten. Das war irgendwie, passte uns damals so nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dafür reicht es halt einfach mal so in die Sahara zu fahren. Und ich weiß auch noch, kannst dich noch daran erinnern, an dieses Hotel, das hätte auch in so einem Horrorfilm stattfinden können. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Straße nach Mhamid geht einfach geradeaus, geradeaus und links und rechts ist Wüste, Sandwüste.
Und es war ziemlich heiß.
Es war verdammt heiß. Und irgendwo in der Ferne flimmerte plötzlich ein Gebäude und wir wussten noch, wir mussten mal aufs Klo oder so. Ne? Mhm. Und da war so ein Gebäude.
Wir hatten auch Hunger. Wir hatten auch gehofft, dass wir da was essen können.
Wir hatten Hunger. Und dann haben wir dieses Gebäude angeschaut, es wurde immer klar und es war so ein Hotel. Das hieß das Sahara Sky Hotel und es war wie so eine Kasper aufgebaut und wir hielten davor, gingen rein.
Als einziges Auto, ne? Es war niemand da und wir wussten nicht, ob das überhaupt noch in Betrieb ist.
Aber es wirkte ja neu und gepflegt, aber es war kein Mensch in diesem Hotel. Wir sind da durch diese Gänge geirrt, in die Lobby, in so einen Saal und es war einfach niemand da.
Es war wie in so einem Traum, ne? Ja. Dass du da irgendwie nicht weißt, passiert jetzt was oder ist da jemand? War ganz komisch.
Es war hinter einem Mensch war da, ne? Oder so, und dann durften wir auch auf Toilette gehen.
Aber der zeigte sich auch irgendwie nicht sofort.
Nee, es war völlig spooky. Und war interessant. Dann sind wir wieder auf den Parkplatz gegangen und dann sahen wir aber wieder, ganz wieder in weiter Ferne, zwischen den Dünen, so ein kleines Camp mit so Kamelen. Mhm. Und dann sahen wir, wie sich so eine kleine Karawane in Bewegung setzte. Wir haben uns nichts dabei gedacht und wir haben noch so die Sachen ins Auto gepackt, die Kinder angeschnallt und diese Karawane kam immer näher. Und irgendwann stand dann so ein Kameltreiber mit seinen 3-4 Tieren vor uns und hat gefragt, ob wir Lust auf eine Kameltour hätten.
Eine mehrtägige.
Und dann haben wir gesagt, oh, sorry, danke fürs Angebot, das passt jetzt aber nicht so. Und dann gesagt, okay.
Ist er
wieder zurückgegangen und verschwand wieder so zwischen den Dünen. Wir dachten, oh, da war jetzt ein schöner Ausflug für den armen Kerl.
Ja, wenn ihr eine Kameltour machen wollt in die Wüste, habt ihr da öfter mal die Gelegenheit zu, denn die werden an jeder Ecke angeboten. Und man muss dazu sagen, wir hatten diese Angebote schon ein paar Mal mehr an dem Tag.
Weißt du noch?
Und einer hat uns sogar so ein bisschen gestalkt. Der ist da mit seinem Moped immer hinter uns hergefahren. Und egal, wo wir waren, tauchte er auch immer wieder auf in irgendeinem kleinen Tante-Emma-Laden, haben wir irgendwie ein Wasser gekauft und plötzlich wieder so neben uns so, hallo, wollt ihr eine Kameltour machen? Die Wüste so, nein, immer noch nicht. Und es war so ein bisschen, wir sind irgendwie gar nicht mehr losgeworden.
Er war noch irgendwie so an einer roten Ampel, stand er wieder auf seinem Moped neben uns, egal wo, es wurde halt irgendwann schon so ein bisschen spooky, nach so, es wird mir jetzt nicht so ganz klar, was will der Typ von uns?
Vielleicht hätten wir es einfach machen sollen.
Ja, aber es war viel zu heiß und es war ja wirklich nur ein Tagesausflug.
Ja.
Und so eine Kameltour, die dauert halt auch, ne? Und
also wenn man mehr Zeit hat, kann man das bestimmt mal ausprobieren. Das ist bestimmt auch toll, ne? In die Wüste reinzureiten auf dem Kamel und dann da irgendwie eine Nacht in so einem Zelt zu verbringen. Bei uns hat es irgendwie in die Rundreise und mit den relativ kleinen Kindern nicht reingepasst und war so ein bisschen schwierig, dem zu verklickern.
Ja, aber das gehört auch dazu. Da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Die Leute sind halt sehr geschäftstüchtig, sie handeln halt gerne und das muss man halt einfach mitspielen. Und wenn man aber auch irgendwann konsequent ist und sagt, so, ich möchte das nicht und auch klare Grenzen aufzieht, dann funktioniert es auch. Ne?
Ja.
Der war halt eben besonders geschäftstüchtig, der hat uns so ein bisschen verfolgt, aber ja, im Nachhinein ist immer wieder lustig, dass der Junge so motiviert war und ja, schade, dass es halt einfach nicht gepasst hat.
Ja, nächstes Mal.
So, und wir hatten dann nach ein paar Tagen in der kargen Wildnis des Atlasgebirge um Eid Ben Haddu und den Ausläufern der Sahara irgendwie den Drang, ans Meer zu fahren. Ja. Und was bietet sich an? Die Pauschalhochburg Agadir. Ne, da sind wir in diese Gegend gefahren, sind an den Atlantik gefahren.
Genau. Und interessanterweise hatten wir gedacht, im Landesinneren, in der Sahara, da wäre es schon heiß. Aber komischerweise war es am Atlantik, wo man ja jetzt eher so ein kleines Lüftchen erwartet hätte, noch heißer. Und zwar, wir haben uns mal vorgestellt, das war so wie früher, wenn man in so ein Kaufhaus reinging, in so einen Kaufhof oder so. Und dann war doch immer so ein Gebläse, was einen so anblies, mit so total heiß. Und so war das. Oder als würde dir einer so einen Föhn so mitten ins Gesicht halten. Es war über 40 Grad, ich glaube 42 Grad. Und es war wirklich eine sehr krasse Hitze.
Das war damals, das waren die paar Tage, da waren wir in Tagazu, das ist so ein Surferort, eigentlich ein ganz, ganz schönes Örtchen, ne? Da waren halt so überall diese Surfer-Dudes und rannten da rum, waren so kleine Surferlädchen, konntest du, ja, waren super Wellen, also ideal zum Surfen. Und wir hatten da so ein Yoga-Hotel, ne? Was das
ja,
war,
so ein Resort,
da hatten wir für ein paar Tage. Und es war aber so heiß, dass man es kaum ausgehalten hat. Also ich weiß noch, wo ich es ausgehalten habe, war im Pool, wenn ich unter Wasser war. Sobald ich mit dem Kopf hochkam, dachte ich, oh, ist das heiß.
Und da war so eine Temperaturanzeige und ich weiß noch, es hat sich dann ganz spät abends abgekühlt und zwar auf 38 Grad.
Mhm.
Das war die Tiefsttemperatur. Nachts irgendwann.
Und dieses Resort war halt direkt am Meer und dann haben wir mal so versucht, mal einen Strandspaziergang zu machen. Hast du da nicht deine Sonnenbrille verloren?
Ja, im Wasser, in den Wellen.
Ja, und dann haben wir versucht, die zu suchen, aber es war einfach so hart ohne Brille, weil dieser heiße Wind so ins Gesicht geblasen, das hast du nicht ausgehalten. Da haben wir immer gesagt, komm, lass sie da liegen, wir finden sie nicht, lass wir zurück ins Zimmer gehen, da hält man es aus.
Also und ich weiß auch, ich hasse eigentlich Klimaanlagen, aber in diesem Resort hatten wir eine Klimaanlage in unserem Hotelzimmer und wir haben die wirklich angehabt. Mhm. Also wir haben uns wirklich gefreut, da mal reinzugehen, um uns mal kurz abzukühlen. Das klingt jetzt echt pervers, aber es war sehr heiß.
Ja, auf dieser Reise haben wir verschiedene Unterkünfte ausprobiert, ne? Und
sehr
die waren tatsächlich
Art.
Sehr, sehr unterschiedlich. Also wir waren ja in einem Riad, also einem Stadthaus in der Medina von Marrakesch. Dann haben wir in einer Berberhütte übernachtet, in so einer einfachen Lehmpension in Eid Ben Haddu, dann in so einem schicken Yoga-Resort. Und dann waren wir noch ein paar Tage in Agadir. Und Agadir ist ja so eine, wie gesagt, so eine pauschale Hochburg, wo so ganz viele Hotels und Ferienclubs aneinandergereiht sind in so einer großen Bucht. Da hatten wir auch einen Ferienclub, einen Bekannten, wo wir untergekommen sind, hatten da so ein kleines Apartment. Und das war wie so eine Parallelwelt. Ne? Es war in sich geschlossen, halt total schön, aber auch irgendwie so krass, wie so der Kontrast innerhalb des Landes ist. Weil da war so all you can eat. Und war interessant, weil wir hatten das vorher noch nie so erlebt. Und für uns war es mal interessant, das mal so ein paar Tage zu erleben. Eine große Poollandschaft, es gab Programme, es gab immer was zu tun, es gab super geiles Essen.
Ja.
Und wenn man etwas von den Einheimischen miterleben wollte, dann gab es da abends einen Bazar und da konntest du dann für 8 Euro dir Minztee kaufen. Und ich dachte, wie absurd ist das? Denn gehst du mal raus, gehst du auf einen normalen einheimischen Markt, da kostet der 20 Cent und die Leute, die kaufen sich hier, decken sich mit irgendwie so einem Kram ein. Also war schon irgendwie alles so ein bisschen eine künstliche marokkanische Atmosphäre, aber vom Land selber hat man gar nichts mitbekommen.
Ja.
Ne?
Genau.
Da waren wir aber ein paar Tage, es war ganz interessant und nett, weil, wie gesagt, wir waren ja mit Kindern unterwegs und da musst du denen auch mal so ein bisschen gerecht werden. Die haben jetzt nicht so super viel davon, wenn du tagelang durch die Wüste fährst. Also war es für uns so die gute Mischung.
Ja, die haben das genossen, ne? Mit so einem Pool.
Genau,
und
das
da gab es
dann
noch irgendwie so ein paar Streicheltierchen und der Strand war eigentlich auch ganz
schön,
schön, ne? Da
ja.
haben die Burgen gebaut und war mal so eine Auszeit, ein paar Tage Strandurlaub zwischendurch.
Da bist du doch am Strand sogar laufen gegangen, ne? Da haben dir doch die Leute mal zugewunken, weißt du noch? Hast du mal erzählt?
Ja, einer ist dann auch so mitgelaufen.
Ja, super, hast
und
Fans
sind ja so ganz. Es war anscheinend irgendwie ungewöhnlich, da laufen zu gehen.
Jenny ist laufen gegangen, dann sind so ganz viele Leute hergegangen.
Ich hatte immer so einen Pulk hinter mir.
Es waren alles nur Männer,
warum
wohl?
Ich kam mir so ein bisschen vor wie Forrest Gump.
Naja, jedenfalls Warum es auch so eine Parallelwelt war in diesem Ferienclub, also wir sind dann irgendwann weitergefahren, wollten die Küste hochfahren nach Essaouira, diese berühmte Hafenstadt, und wir haben den Club verlassen und wieder in unserem Wagen lang gefahren, sind so eine einsame Piste lang gefahren, links und rechts so, ja, so Dornenbüsche, und plötzlich stand da so eine Ziegenherde, so halb auf der Straße, und der Ziegenhirte
war vielleicht 8.
War so ein Junge, ne? Ja. 8. Und der winkte uns und deutete so an, schüttelte so mit der Hand, ob wir was zu trinken hätten. Und dann haben wir dann angehalten und haben ihm dann eine Flasche Wasser durchs Fenster gereicht. Und er war total happy, hat sich 1000 Mal bedankt und hat was getrunken. Und die Flasche durfte natürlich behalten, also weitergezogen. Und wir dachten, das ist echt ein krasser Kontrast.
Das also, hat unsere Jungs auch irgendwie total beschäftigt, so dass da Kinder, die kaum älter sind als sie selbst, da als Ziegenhirt arbeiten.
Ja, aber es ist halt so, eine Viertelstunde entfernt war dieser Ferienclub, wo die Leute hinter ihren Mauern sitzen und all you can eat, essen, trinken, noch nicht mal die Hälfte aufessen, so, ne, und wirklich, wie im Schlaraffenland leben. Und dann fährst du weiter und dann kommt so ein Ziegenjunge, der fragt, ob er was Wasser haben kann. Also, das fand ich schon irgendwie so, krass irgendwie, ne. Mhm. Ja, dann sind wir aber weitergefahren und die Ebene, die man da durchquert, so Richtung Essaouira, das ist irgendwie ganz interessant. Da stehen überall diese Arganbäume, ne? Das ist so, da kannst du auch ganz viele Arganprodukte kaufen, ne?
Arganöl vor allem.
Ja, Arganöl, oder daraus wird auch so kosmetisch.
Haben wir hier, glaube ich, noch irgendwo eins, was wir, das sind ja dann so Sachen, die man im Urlaub unbedingt haben will und kauft und zu Hause dann irgendwie doch nicht mehr nutzt. Also irgendwo steht das hier, glaube ich, noch.
Ja, es gab ja immer so Stände, ne? Der Vater mit seinem Sohn, der irgendwie so Öl zum Kochen verkauft hat oder diese Lotion für die Haut. Und und das waren meistens in so kleinen Plastikflaschen, so in einer Orangina-Flasche.
In der Orangina-Flasche,
ne? Weißt du, die hatten wir dann gekauft. Und das Witzige ist halt auch, dass halt immer die Ziegen, die mögen diese Arganbäume gerne. Und das kennt ihr bestimmt, diese Bilder, wo dann so ein Baum steht. Und da sind überall die Ziegen oben in den Ästen, stehen da also drin. Das siehst du halt da an jeder Ecke. Das ist irgendwie ganz witzig, ne? Mhm. Und Ziel, das war sozusagen unsere letzte Station, war Essaouira, die Stadt des Windes, eine langgezogene Bucht.
So ein T-Shirt haben wir dem Milan auch geschenkt, ne?
Das ist ganz cool, ne?
Windy so City oder so ähnlich.
Ein breiter Strand, da zieht es halt zahlreiche Surfer und Kitesurfer hin, ne? Und der Name kommt nicht von ungefähr, denn da bläst es schon ganz ordentlich, ne? Mhm.
Ja, und da kann man so am Strand rumlaufen, da liegen überall so Fischerbötchen und man kann so durch die Gässchen laufen, so ein bisschen rumgucken, überall gibt's Stände, kann man so ein bisschen rumbummeln, kann man ganz guten Tag verbringen, einkehren, was essen, was trinken, gibt's ganz viele Straßencafés, viele Leute unterwegs, Touristen, Einheimische, ist so ein ganz, ganz schöner, bekannter, lebhafter Ort.
Von außen sieht dieser Ort ja aus weiß und blau, ne? Mhm. Das liegt halt hauptsächlich daran an diesen weißen Mauern der portugiesischen Festungsanlage, ne? Und davor liegen dann diese ganzen zahlreichen Fischerboote. Ach, da kennt ihr auch bestimmt die Bilder, ne?
Überall,
alles in blau,
bekannt,
ne? Und dagegen ist aber die Altstadt, wenn man einmal innen drin ist, ist total bunt und verspielt und überall läuft Musik, es riecht nach Minztee und es duftet, ne, die ganzen nach Gewürzen, was du halt eben sagtest, also die ganzen Geschäfte, also es ist irgendwie, war ganz, ganz lebhaft, aber ich fand es halt im Vergleich zu Marrakesch nicht so anstrengend, im Sinne von, dass die Leute einem die ganze Zeit was verkaufen wollten, also man konnte einfach entspannt da durchgehen durch den Ort. War auch so ein bisschen alternativer auch, ne? So, es waren so ein paar Hippies oder so ein paar Einheimische, die so ganz, ganz urige Cafés hatten. Da haben wir auch in einem gegessen, so einem kleinen Platz, ne?
Das war total schön.
Das war irgendwie total entspannt. Da haben die doch noch so Smileys auf die Servietten gemalt, ne?
Genau.
Das daran erinnere ich mich noch, ne?
Ja.
Und das war echt ganz schön. Aber das war so ein Hippie-Ort, ne? Da waren auch so viele, du konntest so Batik-Klamotten kaufen und so Rastafari-Stuff und so weiter, ne? Mhm. Ja, und dann, das war das Tara-Café. Da haben wir gegessen und dann sind wir nach dem Essen, haben uns diese Festungsanlage angeguckt, ne, da mit so Kanonen und so, und da kannst du oben auf den Mauern lang gehen, das fanden die Jungs natürlich ganz cool, und dann nach Piraten Ausschau halten, so, das war spektakulär auf jeden Fall.
Genau, also auch für die Kinder ganz interessant, auch in dem Alter schon.
Ja, und dann sind wir zum Abschluss nochmal in den Fischereihafen gegangen, da kamen mich gerade die ganzen Fischer rein.
Stimmt.
Weißt noch, da ging es dann ganz groß her, weil da haben sich auch irgendwie so zwei Fischer in die Haare gekriegt irgendwie so, weil die wussten nicht so genau, wer will jetzt seinen Fisch wie verkaufen.
Genau.
Und wir standen daneben und die haben sich total gestritten und wir so, okay, hallo.
Wo sind wir hier reingeraten? Ne?
Also das ist halt eben das authentische Fischerleben in Essaouira.
Ja.
Ja. Dann haben wir nochmal einen kleinen Ausflug gemacht nach Sidi Kaouki. Das ist so 25 Kilometer entfernt. Das ist so ein ganz kleiner Ort mit so einem breiten Sandstrand. Und da steht so ein weißes Haus direkt am Strand, das ist ganz bekannt. Das ist nämlich die Grabstätte des heiligen Sidi Kaouki. Das ist auch so ein ganz berühmter Spot für Surfer und Freunde einer gediegenen Kameltour. Und da haben sie es wieder probiert.
Ja,
ne?
Da kann man so Strandtouren machen.
Mal kurz davor, oder? Zu sagen, ja,
ich weiß gar nicht, was uns davon abgehalten hat.
Ja, weiß ich auch nicht mehr.
Keine Ahnung, irgendwie wollten wir nicht Kamel
reiten. Ja, nee, das war Kamel und wir. Ja. Du hättest aber auch mit dem Pferd reiten können. Mhm. Hättest du auch machen können.
Stimmt.
Haben wir aber auch nicht gemacht.
Ja.
Ja, das war unsere letzte Station. Dann sind wir von Essaouira zurück nach Marrakesch gefahren. Das war eigentlich ja ein ganz entspannter Weg, denn wir sind dann irgendwann am späten Nachmittag zurückgeflogen. Und da brauchten wir halt keine Unterkunft mehr. Es hat dann ganz locker gepasst. Ne?
Ja, haben unseren Datschalogen wieder abgegeben.
Genau.
Ohne weitere Macken und Katschen oder wenn, dann sind sie jedenfalls nicht aufgefallen und sind wieder zurückgeflogen. Also wir waren insgesamt 2 Wochen unterwegs und die Reisezeit ist eigentlich perfekt im Mai, aber als wir dort waren, war es wärmer als sonst im Mai. Vielleicht kann man auch schon ein bisschen früher fahren, im April oder so, aber eigentlich eine gute Zeit. Und in den 2 Wochen haben wir schon auch einiges gesehen und erlebt.
Genau. Vielleicht können wir mal so ein kleines Fazit ziehen, so einen kleinen Check am Ende machen.
Das wollte ich gerade unauffällig einleiten.
Nein. Ach, guck mal, ja, ist
richtig.
Das herrlich.
Ja.
Kinderfreundlichkeit können wir mit anfangen. Unsere Kinder waren ja damals noch ein bisschen jünger.
Hm? Sehr kinderfreundlich, auf jeden Fall. Also man hat mit Kindern nie das Gefühl, dass sie irgendwo stören oder lästig sind oder man die ganze Zeit seid leise machen muss oder so. Sehr kinderfreundlich.
Ja, die kamen ja auch, die Kinder durften ja zum Beispiel in diesen Brunnen sich immer abkühlen und planschen. Hier der Agadisch die Trommelaktion. Also es war immer.
Sie haben
immer
extra nett, Essen bekommen,
genau.
Ne? Also weil irgendwann konnten sie Tagine und Couscous, was ja eigentlich auch, das ist jetzt nicht so stark gewürzt oder so, ne? Das können Kinder auch essen. Aber man kann dann auch was anderes bestellen, wenn die da keine Lust mehr drauf hatten, wie zum Beispiel dieses Bauernomelett oder Berberomelett.
Genau.
Ja.
Ja, Kosten. Also ich würde sagen, Marokko ist eher ein günstiges Reiseland,
ja,
wenn man
Fall.
Will. Ne? Also man kann natürlich auch viel Geld ausgeben. Da gibt es halt auch eben schicke Resorts und schicke Unterkünfte. Gerade bei den Riads gibt es natürlich ganz, ganz tolle, noble Riads. Aber wir haben so ein einfaches genommen, was
und
schön war.
Und die sind auch schön. Das reicht voll und ganz.
Ne? Und dann haben wir halt meistens, wie gesagt, in Ait Ben Haddou in so einer Familienpension übernachtet. Also ich würde sagen, so am Ende des Tages haben wir für Familienzimmer zwischen 35 und 60 Euro gezahlt.
Das
und das
günstig.
War okay.
Ja.
Und dann
Essen ist auch sehr günstig.
Ja.
Also wenn wir essen gegangen sind, haben wir selten mehr als 20 Euro für uns alle 4 bezahlt. Das war schon wenig. Auch wenn man zwischendurch an so Straßenständen, hatten wir ja vorhin ja schon mal kurz berichtet, ne? Oder nee, in der Marrakesch-Folge war das, glaube ich, wenn man da irgendwie einen Orangensaft frisch gepresst haben möchte oder so einen Avocadosaft oder so, das kostet alles weniger als 1 Euro umgerechnet. Also da kommt man wirklich mit wenig Geld weit.
Im Kontrast dazu natürlich alles, was mit Touristenattraktionen zusammenhängt. Also das hatten wir auch in der Marrakesch-Folge berichtet. Wenn man auf dem berühmten Platz, dem Jemaa el Fna'a, sich zum Beispiel mit einer Schlange fotografieren lässt, dann kann das mal gerne 20 Euro kosten. Mhm. Oder halt eben, wenn du halt so einen Guide irgendwo in der Medina triffst und der will dich so ein bisschen rumführen, das kostet auch manchmal 20, 30 Euro.
Ja,
das
sollte man vorher abklären,
genau.
Ne? Weil wir haben auch so Situationen erlebt, wo jemand gesagt hat, so ja, gib mir einfach so viel, wie du denkst und ne, alles gut. Und dann gibst du irgendwie, denkst schon, das ist umgerechnet großzügig, keine Ahnung, 10 Euro für ein paar Minuten und dann ist der zutiefst beleidigt, weil er irgendwie 30 Euro haben will, umgerechnet oder so. Also sollte man vorher klären. Vielleicht noch kurz zum Autofahren, falls ihr euch fragt, wie ist das denn so, wenn man als Selbstfahrer in Marokko unterwegs ist, das könnt ihr euch, wenn ihr einigermaßen geübte Autofahrer seid, schon zutrauen. Also das Einzige, was so ein bisschen abenteuerlich war, war Marrakesch, die Altstadt von Marrakesch, da ja sollte man irgendwo ein bisschen außerhalb parken, denn da mit dem Auto, also größtenteils ist es auch autofrei, aber da sollte man sich von fernhalten und ansonsten war es überhaupt kein Problem.
Das war recht angenehm und die Marokkaner fahren auch eher gemütlich und nicht besonders aggressiv. Das Straßennetz ist gut ausgebaut, die Wege sind sehr gut beschildert. Ne?
Ja,
also es gibt diese
geklappt.
Route Nationale, diese Landstraßen sind alle perfekt. Ne? Also man sollte aber eben auch bedenken, dass man halt nicht so gut durchkommt und dass man für knapp 400 Kilometer auch durchaus mal 8 Stunden braucht, wenn man halt Passstraßen, Steigung, Tempolimit und ausreichend Pausen berücksichtigt. Mhm. Man braucht beim Mietwagen ja eine vernünftige Versicherung, denn es gibt schon abseits der Hauptstraßen bei so Pisten schon Schlaglöcher und Steinschläge. Das kann schon mal passieren. Also von daher solltet ihr euch da gut absichern.
Und oder ihr bucht euch einfach einen Dacia-Logan,
der schon
schon ramponiert ist.
Genau, so wie unserer. Da muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, man sollte sich an die Geschwindigkeitsvorschrift halten, ja. Denn es gibt zahlreiche Polizeikontrollen. Wir wurden ja meistens als Touristen identifiziert und wurden nicht angehalten.
Bis auch von der Japanerin.
Ne? Genau, aber sonst, ja. Genau. Aber sonst gab es halt, ja, wurden viele rausgewunken. Mhm. Wir wurden dann aber tatsächlich auf dem letzten Stück zwischen Essaouira und Marrakesch rausgewunken. Von einem Polizisten und der meinte, er hätte uns geblitzt und ich wäre 10 km/h zu schnell gefahren und er wollte jetzt 100 Euro Bußgeld von uns haben. Mhm. Und ich habe gesagt, das kann aber überhaupt nicht sein, weil ich wirklich penibel drauf geachtet hatte, weil ich halt eben schon all die ganzen Strecken gesehen hatte. Da steht halt überall Polizei, ich will da nicht irgendwie in die Falle tappen. Und haben gesagt, wie hast du das denn gemessen, wenn du hier stehst? Der hat ja gar keine Blitzanlage dabei. Ja. Und dann ja, habe ich dann so meine Taktik, ja, bin ich gefahren, ich kann kaum Englisch und so und dann haben wir versucht zu kommunizieren, er konnte aber jetzt auch nicht so super Englisch und irgendwann hat er halt aufgegeben und ich glaube, das war unser Glück und er hat dann davon gelassen, da hat sie mich mit den Worten entlassen, I forgive you. Ja. Und nach dieser Vergebung mussten wir halt dann nicht 100 Euro zahlen, sondern wurden weitergewunken und konnten fahren und das war so die einzige Geschichte, wo ich gedacht habe, so,
aber er hatte ja vergeben.
Ja, aber genau, das war auch gut. Mhm. Essen.
Haben wir eigentlich schon gesagt, ne? Also ihr könnt euch entscheiden zwischen Tagine und Couscous. Oder ihr geht irgendwann mal zwischendurch in ein internationales Restaurant, wenn ihr mal was anderes essen wollt. Denn 2 Wochen Tagine und Couscous war doch etwas eintönig. Und wir kamen dann nach Hause und haben uns schon gefreut, so oh, ja, endlich mal wieder was anderes essen. Und waren dann zu Gast bei Andis Eltern und Andis Mutter begrüßte uns freudestrahlend mit, oh, ich habe was ganz Besonderes für euch vorbereitet,
für euch
ihr werdet euch total freuen, ihr Marokko-Urlauber. Und dann stand da auf dem Tisch eine Riesenplatte Tagine. Wir dachten so, nein, bitte nicht, wir wollen eine Pizza oder jedenfalls irgendwas anderes, kein Tagine. Und sie war so ein bisschen enttäuscht, wir haben es auch gegessen, um ihr eine Freude zu machen. Aber falls ihr irgendwie Freunde oder Verwandte habt, die euch eine Freude nach der Marokko-Reise machen wollen, dann bittet sie einfach darum, irgendwas anderes zu machen, was nicht Tagine ist und nicht Couscous.
Es gab ja manchmal zum Couscous auch Merguez-Würstchen als Abwechslung,
das
war lecker.
Und Salate gab es auch
genau
manchmal.
Dann frischer Avocadosaft, das haben wir in
Marrakesch. Den dürft ihr euch echt nicht entgehen
super
lassen.
Super lecker.
Auch als Mahlzeit, ist sehr nahrhaft.
Genau. Zum Frühstück gab es dann auch Brot, Marmelade, Streichkäse, leckerer Orangensaft, frisch gepresst, Tee und Kaffee. Und für die Kinder, haben wir auch eben gesagt, gab es oft diese Berber-Omelette. Das war eine super Portion. Ne?
Konnte man als Erwachsener auch manchmal mitessen.
Gemüse.
Wenn man keine Lust mehr hatte auf Tagine.
Also das war wirklich gut.
Ja.
Ne?
Und auch nicht zu stark gewürzt oder so, ne? Falls ihr euch da Sorgen macht mit kleineren Kindern. Das war gar nicht heftig oder ne, zu scharf, überhaupt nicht.
Was uns sonst noch aufgefallen ist, fand ich nur einfach so als Tipp, wenn man mit Kindern unterwegs ist, die ja ständig Hunger haben, man will ja immer so ein paar Snacks mitnehmen. Es gibt halt zahlreiche Läden, die so am Straßenrand stehen. Da kann man halt immer so Snacks und Süßigkeiten kaufen. Aber mal Obst oder Gemüse zu bekommen, Brot, Käse für so einen Snack,
gibt's
kaum. Also da haben wir echt nichts bekommen. Ne?
Nee, deswegen, da geht man einfach essen.
Genau, deswegen sind wir auch am Ende, kam es dann auf die Tagine und das Berber-Omelett raus, weil man sich nicht mal irgendwie ein Brot mit Käse holen konnte, also zum selber schmieren oder mal einen Apfel oder irgendwas. Ne? Gab's halt einfach nicht. Ne? Auch in den Souks zum Beispiel. Es gibt ja auch so Souks in kleineren Orten, da gab's halt einfach keine Lebensmittel. Keine Ahnung, wo die Leute das herbekommen
haben.
Bauen
sie selbst an. Ja, aber dafür gibt es überall Cafés und Restaurants, wo man was bekommt.
Genau.
Oder auch Stände, ne, wo man manchmal was kaufen kann. Ja.
Und ein letzter Tipp, also die Art des Verkaufens in Ländern wie Marokko, sind schon etwas eigen. Also die Menschen, das kennt man ja, die mögen es halt zu handeln. Da sollte man sich auch definitiv darauf einstellen, dass das Geschäftsgebaren vieler Händler ja eher aufdringlich ist. So empfinden wir das vielleicht. Das gehört aber dazu und da muss man sich drauf einlassen. Und diese hartnäckige Art, die kann schon so ein bisschen nerven. Ne? Mhm. Und dann muss man aber auch irgendwann ganz klar die Grenze ziehen und sagen, nein, was wir auch eben gesagt haben. Ne? Dann funktioniert das auch. Also es ist manchmal notwendig, da auch rigoros zu sein, weil sonst kommt man einfach nicht voran, weil man ständig in Geschäftsverhandlungen sich befindet. Ja. Ne? Ansonsten war es ein unheimlich tolles Land und wir sind Wolfgang Niedecken immer noch dankbar, dass er uns auf die Idee gebracht hat, weil wir hatten Marokko ansonsten gar nicht so sehr auf dem Schirm. Ne? Mhm. Und Nordafrika, eine spannende Zeit.
Ja, und auch so abwechslungsreich, ne? Zwischen Stadt und Land und Gebirge und Meer. Also kann man schon gut seine Zeit verbringen und auch mit Kindern ist es ein super Reiseziel.
Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Dort haben wir verschiedene Artikel zu unserer Marokko-Reise online gestellt. Da findet ihr ja über die einzelnen Stationen was. Es gibt aber auch hilfreiche Links, zum Beispiel zu den Unterkünften, zu den genauen Preisen, zu unserer Route. Also da werdet ihr auf jeden Fall weiter informiert und würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut.
Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hören. Wir wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.